The Influencer. Ich nenne euch ein paar Namen. Stefanie Giesinger, Instagram 2,9 Millionen Abonnenten, YouTube 212.000 Abonnenten, Facebook 1.051.000 Follower. Julian Bam, YouTube 4,5 Millionen Abos, verdient momentan 150.000 Euro im Monat ungefähr. Dagmar Nicole Ochmantschik kennt wahrscheinlich so niemand, aber als Daggy B kennt sie jeder. Instagram 5 Millionen Abonnenten, YouTube 3,6 Millionen Abonnenten. Bianca Heinicke kennt so auch niemand, aber mit Bibis Beauty Place 5,4 Millionen Abonnenten, YouTube 4,6 Millionen Abonnenten. Dann gibt es zwei Mädels aus Stuttgart, die kennen vielleicht auch manche von euch, Lisa und Lena. Instagram 12,1 Millionen Abos, Musical.ly 25,1 Millionen Follower. Jetzt was eher für die Jungs, Erik Range. Den kennt unter bürgerlichen Namen fast niemand, aber wenn ich Gronkh sage und Let's Play, dann wissen alle, ist der Typ, den man zugucken kann beim Videospielen. 4,6 Millionen Zuschauer, geschätztes Jahreseinkommen, deutlich über 1 Million Euro. Und was ist die am meisten verbreitete Seite? Jungs, Fußball, Free Kickers, 5,5 Millionen Abonnenten für Freistöße und Kumpelsprüche aus der guten heilen Welt. Sami Slimani, LeFloid, die Lochis, Melina, Sophie und wie sie alle heißen, alle sind Influencer. Kurzer Werbetext, der zitiert wird bei Wikipedia. Influencer sind die neuen Supertargets im Marketing. Als Multiplikatoren und Meinungsführer stehen sie im Zentrum ihrer eigenen Netzwerke und sind rege mit anderen vernetzt. Sie stärken die Reputation eines Anbieters, verhelfen Produkten, Marken und Services zum schnellen Durchbruch und sichern so den Erfolg. Und dann gibt's Leute wie Paul Logan. Und ich will jetzt mal kurz mit Handzeichen sehen, wer was über Paul Logan weiß aus den letzten 6 Tagen. Sind doch ein paar, die vielleicht das Video sogar gesehen haben, dass das so weit geht, dass so ein Influencer nach Japan geht, in den Wald, von dem jeder weiß, dass man in diesen Wald geht, um Selbstmord zu machen, und filmt dort und filmt eine Person beim Sterben, eine Person, die Selbstmord gemacht hat, und stellt das ins Netz. Und auf diesen Mann geht zum Jahresanfang 2018 der verdienteste Shitstorm des Jahres nieder. 27 Millionen Leute haben sich das Video angeguckt, bis es YouTube endlich rausgenommen hat. Und es sind Influencer, es sind Leute, die unser Denken prägen, die unsere Gegenwartskultur machen. Influencer beeinflussen unsere Kultur, unser Denken, unser Leben. Influencer, sie machen Einflüsse geltend, sie prägen unser Normal, was normal ist, und sie machen wahrscheinlich die Meinung von morgen. Wer oder was, und das will ich dich heute Morgen fragen, beeinflusst eigentlich dich? Was wäre, wenn Gott dich beeinflussen will, auch hier bei der Yumiko, und wie müsste er das machen? Ich möchte uns einen Mann vorstellen, der von Gott beeinflusst wurde. Oswald Chambers. Im Juli 1874 geboren, im schottischen Hochland, so ein bisschen wie das Vogtland, da kommen so ein bisschen die Frommen her. 4 Schwestern, 3 Brüder, Sohn eines Predigers. Der hat zu Hause immer zu Gott gebetet, dass er endlich Meerschweinchen bekommt. Und er hat, wie viele andere, wo die Eltern auf der Kanzel vom Evangelium erzählen oder die Rettung Gottes austeilen, als eigenes Kind erst sehr, sehr spät begriffen, dass er eigentlich selbst Gott braucht. Übrigens, weil er monatelang jeden Abend für die Meerschweinchen gebetet hat und die anderen Geschwister Ruhe im Schlafzimmer haben wollten, haben die Eltern dann irgendwann die Meerschweinchen einfach geschenkt. Und der kleine Oswald hat gewusst, es gibt Gott, weil es Meerschweinchen gibt. Ein 15-jähriger Teenager, der mit seinen Eltern vom beschaulichen Stoke-on-Trent in die damals größte Stadt der Welt zog, London. In das London, in dem gerade die allererste Geschichte von Sherlock Holmes in den Zeitungen erschienen war, in dem Vorjahr der berüchtigte Killer unterwegs war, Jack the Ripper, habt ihr vielleicht mal gehört, es war gerade erst ein Jahr her. Und dort, in dieser Stadt, war zu der Zeit auch ein großer Prediger, Charles Spurgeon, der Prinz der Prediger, so haben ihn die Zeitungen damals bezeichnet. Und dieser junge, 15-jährige Teenager geht mit seinem Vater dort in dieses Tabernakel, wie die Kirche hieß, 6.000 Leute sind da sonntags zu den Predigten gekommen, und wird so angesprochen vom Prinz der Prediger über diesen König der Könige, dass er heim zu seinem Vater sagt, du, ich würde gerne Gott mein Leben übergeben, aber wie geht das eigentlich? Und sein Vater sagt, das kannst du gleich hier machen. Und dann wird er Christ, mit 16 getauft Und dann hat er als erstes erstmal Kinderstunde gehalten. Und das ist vielleicht so ein kleiner Tipp für alle, die so aus dem Schatzkästchen von Gottes Homiletik immer erstmal Kinderstunde machen, bevor man was anderes predigt. Wer Kindern das Evangelium nicht erklären kann, sollte es bei Erwachsenen bitte nicht versuchen. Versucht's an Kindern. Das ist ein dankbares Publikum und das Kritischste, das ich kenne. Er wird Student an der National Art Training School in Kensington. In den künstlerischen Fächern ist er richtig, richtig gut. Ich habe hier ein ganz neues Buch dabei, Oswald Chambers' Life in Pictures. Da sind Radierungen von ihm drin, wie er Beethoven gemalt hat. Es ist unglaublich. Der Mann war super begabt. Könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Ich hätte es auch gern wieder. Und alle waren sich sicher, er dichtet gut, er malt gut, er wird eine glänzende Karriere haben. Er hat ein Stipendium bekommen und hätte dann auf die Uni nach Edinburgh gehen können und hat das dann nicht gemacht. Mit super Noten im Alter von 21 Jahren hat er nicht die große Karriere an der Uni gesucht, sondern ist auf eine Bibelschule gegangen. Der Noon, eine ganz kleine Bibelschule auch noch. Dort in den schottischen Highlands hat er als Bibelschüler so gut gearbeitet, dass er schon bald Mentor für andere wurde. Und er hat herumexperimentiert. Er ist zum Beispiel mal mit Hirten mit hoch in die Highlands gegangen und hat die Schafe dort mitgetragen. Ja, das heißt, wenn du mal so einen alten, kastrierten Bock, der richtig stinkt, tragen musst, weil er sich das Bein getroffen hat, dann weißt du, von was der gute Hirte wirklich redet. Von dem Drecksjob, den der Herr Jesus macht, um das eine Schaf wiederzuholen. Es ist ein Stinkejob, ein schwerer Job, aber Jesus tut ihn. Mit solchen Beispielen hat er da die Leute erreicht, aber er war auch ein niedergeschlagener junger Mann, der schon sehr früh in geistlich ganz große Spannungen kam. Es gibt eins seiner Lieblingsgedichte, man findet es im Internet, Easter Day von Robert Browning, und da heißt es: Wie schwer ist es, ein Christ zu sein? Sehr schwer für dich und mich. Und die einzige Bemerkung zu dieser Schwierigkeit ist, dass wir nicht wissen, woher sie kommt. Und das hat er gemerkt. Er ist von seinen Glaubenszweifeln so überrascht worden manchmal. Er ist manchmal so quer gecheckt worden. Er war doch auf einer Bibelschule. Es lief doch eigentlich alles. Und dann hat er wieder ganz große Zweifel gehabt. Und vielleicht sitzen einige hier, die ganz, ganz gut kennen, wie das da geht. Aber er wollte dranbleiben. Und er hat als junger Erwachsener weitergemacht, hat diese Bibelschule von Dunoon fertig besucht, hat dann die anderen begleitet, die Studenten, ist dann auch Missionar später geworden, der durch England, durch Amerika, sogar durch Japan getourt ist. Und so ist auch hier auf einigen Postern zu sehen, kein Problem damit hatte, dass man ihn namentlich nie genannt hat. Es gab zu seiner Zeit größere Namen, die Säle besser gefüllt haben. Er stand immer nur AO and others. Für mich persönlich ist das mit UA, ne? Yumiko, dann kommen die ganzen großen Namen, Uli Parzani, dann kommt UA, das ist nicht schlimm, weil ich heiße Uli, meine Frau heißt Anke. Wir sind auf jeden Ding drauf, also U.A. Wir sind immer mit dabei. Aber für ihn war das damals auch was er lernen durfte. Er hat keinen großen Namen. Er war kein Zugpferd für die Leute. Ein Mann, der letztlich in den Ersten Weltkrieg zieht, nach Ägypten geht, um zu Menschen zu predigen, die manchmal direkt vom Gottesdienst in den Schützengraben mussten und manchmal von dort nicht mehr wiederkamen. Oswald Chambers, ein Mann, der sich im Gebet beeinflussen ließ. Er war bereit, sich im Gebet von Gott Dinge zeigen zu lassen und auch sein eigenes Gebetsleben verändern zu lassen. Er schrieb einmal: Wenn du eine Begabung zum Beten hast, dann gebe Gott, dass sie immer mehr verkümmert. Dass deine Begabung verkümmert. Bis du gelernt hast, die Gedanken für dein Gebet vom Heiligen Geist zu übernehmen, denn er ist Gott. Verlassen wir uns auf Gott oder auf unseren eigenen Ernst, wenn wir beten? Gott lässt sich nie von unserem Ernst beeindrucken. Er hört uns nicht, weil wir es ernst meinen, sondern nur, weil Christus uns freigekauft hat. Wir haben durch das Blut Jesu die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Das ist Hebräer 10, Vers 19. Es gibt keinen anderen Weg. Und vielleicht ist auch das wichtig, wenn wir manchmal sagen, wir müssen es ganz ernst meinen oder wir müssen richtig dranbleiben und durchhalten. Viele von uns kommen aus Gemeinden, aus Heiligungsbewegungen, Pietismus, Brüderbewegung, vieles ist bei uns erst 150 Jahre alt. Wir haben manchmal noch ganz schön viel Drive, aber wir kommen auch unglaublich unter Druck. Und da hat Oswald Chambers schon vor 100 Jahren Sachen gesehen, auf die wir, glaube ich, gut aufpassen müssen. Gerade ganz aktuell auch wieder in Deutschland. Oswald Chambers hat vor 100 Jahren geschrieben: Heute geht die Tendenz dahin, das Gebet anzubeten. Das Gebet anzubeten. Man legt Wert auf Gebetsnächte und betont, dass Beten eine schwere Überwindung ist. Nicht das Beten ist anstrengend, sondern die eigene Faulheit zu überwinden, das ist anstrengend. Wenn wir Gebetsnächte, unser eigenes Leiden dabei und die eigene Anstrengung zur Grundlage des Betens machen, dann liegen wir falsch. Die Grundlage des Gebets ist nicht das, was wir dafür einsetzen, sondern was Gott eingesetzt hat, damit wir beten können. Ich habe als Jugendleiter, als ich hier neu nach Stuttgart kam, durfte ich 3 Jahre lang Jugendleiter in der Gemeinde sein. Und wir haben dann eine Mitarbeiterrüste gehabt und danach haben wir gesagt, wir treffen uns Freitagmorgens zum Beten. 5 Uhr. Bis dahin hatte mein Wecker an der Stelle noch nicht mal Zahlen. Und es war schon manchmal so, dass du gedacht hast, Alter, was habe ich jetzt aufgegeben, nur um da in der Gemeinde zu sein, so früh und so. Und dann war es ja immer verführerisch, noch ein bisschen Frühstück mitzubringen. Und dann musst du wieder neu kämpfen, dass es nicht zum Frühstücken geht, sondern zum Beten. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es kommt nicht auf unsere Leistung an. Es kommt nicht darauf an, was wir alles hergeben. Das Größte fürs Gebet hat der Herr Jesus hergegeben. Darüber muss man mal in aller Ruhe und ausführlich nachdenken. Aber auch in den Gebetsinhalten war Oswald Chambers jemand, der sich beeinflussen lassen wollte. Und er sagt mal, das Gebet kommt uns unzweckmäßig vor oder unsinnig. Wenn wir nicht erkennen, dass es unsinnig ist, und zwar für das normale, alltägliche Zweckdenken, dann beten wir nie. Es klingt naiv, aber unsere Naivität verlässt sich auf die Erlösung. Wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann deshalb, weil wir nicht naiv genug sind zu glauben, was Jesus sagt. Bist du naiv genug zu glauben, was Jesus sagt? Liebe deine Feinde? Bist du naiv genug zu glauben, selig sind die Sanftmütigen? Wenn dir jemand den Parkplatz wegschnappt? Wenn dir jemand blöd kommt? An einer anderen Stelle fängt er wieder davon an, dass er verändert werden möchte, Oswald Chambers. Nur eine Art von Mensch kann wirklich beten, der kindliche Christ. Das einfache, einfältige, vom Heiligen Geist geprägte Kind Gottes. Ich meine wirklich einfältig, im Englischen steht ein Wort, das würden wir mit dumm übersetzen. Ich meine wirklich die Dummen, die zu dumm sind zu beten. Sobald man mit der Vernunft erklären will, weshalb Gott Gebete erhört, kommt Unsinn dabei heraus. Gott erhört Gebete, weil Christus uns freigekauft hat und aus keinem anderen Grund. Und dann kommt er mit einer Stelle aus dem Alten Testament, wo er uns zeigt, wie wir dann an Gott herantreten können. Je näher Abraham Gott kam, es geht um diese Geschichte Sodom und Gomorra, Gott kommt nochmal bei Abraham vorbei. Abraham versucht, Menschen zu retten und feilscht mit Gott drum, wie viele Gläubige müssten in der Stadt sein, dass Gott das Gericht nicht macht. Und in diese Situation hinein, 1. Mose 18 ist es, da sagt er, je näher Abraham Gott kam, als er für Sodom und Gomorra bat, umso deutlicher erkannte er, dass er vollkommen unwürdig ist. Ach, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, obwohl ich Erde und Asche bin. Wer wirklich weiß, dass er unwürdig ist, geniert sich nie vor Gott, so wie ein Kind sich nicht vor seiner Mutter geniert. Ein Kind Gottes weiß nämlich, dass es ganz von Gott abhängig ist. Die jüngste Jumiko-Teilnehmerin ist, glaube ich, 17 Wochen alt, habe ich vor uns gerade getroffen, Tochter von Missionaren, die heute Nachmittag ausgesandt werden. Die Kleine kann sich noch gar nicht genieren, aber eins weiß die, Arme hoch, Mama da. Ist das für dich so? Arme hoch, Papa da? Oder welches Gottesbild hast du? Mit welchem Gottesbild bist du unterwegs? Und gerade wo es in der Postmoderne vielleicht sehr, sehr cool ist, unabhängig zu sein, sollte man nochmal neu drüber nachdenken, wie wäre es denn, wenn wir alle abhängig wären? Wenn wir das zugeben würden, wir sind nicht Drogen, nicht Medikamenten, wir sind gottabhängig, weil er unser Leben macht. Ich habe hier die Zitate jetzt alle aus dem Buch genommen, das gibt es unten am Büchertisch vom Hensler. Sie haben das Buch noch mit dabei und den Klassiker Mein Äußerstes für sein Höchstes haben Sie heute auch eingepackt. Es ist noch jung im Jahr. Es sind wirklich wertvolle Bücher, sowas mal durchzulesen und das ein Jahr lang an sich ranzulassen. Es ist gut für uns, wenn wir uns herausfordern lassen von solchen Gedanken. 2 englische Texte, die ich aufs Deutsche übersetze, aus dem Buch, das mich total beeindruckt hat. If you will ask reflections on the power of prayer, von Discovery House. Wenn wir Gebete so betrachten, als würden wir uns darüber selbst entwickeln, liegen wir völlig falsch. Wir finden nichts von diesem Gedanken in der Bibel. Es wird ja manchmal so gesagt, ich bete und dann entwickle ich mich immer weiter. Gebet ist etwas anderes als Meditation. Es hilft, das Leben Gottes in mir zu entwickeln. Also nicht ich entwickle mein Leben und dann wird mein Leben immer besser, sondern das Leben Gottes in mir wird durch Gebet entwickelt. Wenn ein Mensch von oben geboren ist, beginnt das Leben des Sohnes Gottes in ihm. Und du kannst dieses Leben entweder verhungern lassen oder es ernähren. Du kannst das Leben Gottes in dir verhungern lassen oder es nähren. Es kommt darauf an, wie du betest, wie viel Zeit du dir dafür nimmst. Und da geht es nicht um irgendwelche Gesetzlichkeiten, es geht nur um geistliche Gesetzmäßigkeiten. Und mir ist es deshalb wichtig, weil ich erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer Jumiko predige, während ich schon 10 Jahre lang dabei sein darf. Aber die erste Predigt, die ich machte, die habe ich gemacht, weil Hans-Peter Reuer verstorben war, und habe da aus seinen verschiedenen Predigten so einzelne Bausteine zusammengebaut. Und mir ist eine Sache ganz deutlich geworden, und da will ich gern sein Testamentsvollstrecker sein. Es war ihm so wichtig, dass die Leute in Deutschland endlich begreifen, was es bedeutet, Christus in euch, das Geheimnis der Herrlichkeit. Dass das Leute endlich verstehen. Und dieser Christus in uns, der ist dann da, aber der lebt nicht irgendwie vor sich hin, sondern dieser Christus in uns, der will mit dem himmlischen Vater Gemeinschaft haben. Und das hat er in uns, durch unser Gebet. Nicht an der PlayStation. Und nicht im Internet. Und ich will das mal fragen, wie viel verhungerte Christenleben wird es wohl mittlerweile geben von Leuten, die sonst immer locker auf dem Tauernhof und an Bodensee und wer weiß wohin gefahren sind, aber die es nie geschafft haben, sich selbst geistlich zu ernähren. Self-Feeders, Spiritual Self-Feeders nennt man es in Amerika mittlerweile, die sich selbst ernähren können. Und ich merke das, wenn wir junge Leute im Kurzzeiteinsatz rausschicken, wenn es dann so ist, dass der Jugendkreis weit weg ist, könnten wir jetzt wahrscheinlich Stunden zuhören, wie das in Brasilien ist. Wenn du keine Gemeinde hast, vorher bist du in Deutschland und, wollen wir ganz ehrlich sein, 80% der Predigten sei ja immer Mist. Ne? Also manchmal ist was gut, aber sonst ist immer was zu maulen, gibt es immer. Ne? Und die Musik war schräg. Und dann bist du draußen, dann hast du gar nichts mehr. Und plötzlich merkst du erst mal, was du alles hattest. Und dann dauert es noch mal lange, bis du zum Teil das selber entwickelt hast, dich selber geistlich zu ernähren. Und ich lade euch wirklich ein, das Jahr 2018 zu benutzen, wieder selbst geistlich zu ernähren. Ich weiß nicht, in wie vielen Bücherregalen dieses Buch steht, nach dem Amen bete weiter. Vielleicht ist ein oder andere hier, dem man mal sagen muss, vor dem Amen bete wieder. Bete wieder, fang wieder neu an zu beten. Noch ein anderer Text aus dem Buch, und da geht es auch ein bisschen um Vernunft, und das ist mir wichtig, weil ich Holger damals ein Stück miterleben durfte in Sachsen. Wir kommen so ziemlich aus derselben Richtung. Es gibt eine kleine Bibelschule, wo wir immer mal wieder Verbindungen hatten. Und da gab es schon Leute, die gesagt haben, es ist doch total unvernünftig, und ihr werdet die Sprache nicht mehr schaffen und so. Ich habe das jetzt die letzten Jahre erlebt. Heinz Spindler geht noch mal nach Serbien mit über 50. Alter, eine Balkansprache lernen. Wie soll denn das gehen? Na, es geht schwierig. Es geht schwierig, Leute. Ist nicht lustig, die Ute sagt, hier rein, da raus, seine Frau, ne? Aber ihr ist noch mehr hängen geblieben beim Heinzi, ne? Und seine ganzen fränkischen Witze versteht niemand in Belgrad. Versteht niemand. Fängst du wieder neu an. Oswald Chambers, andauernd versuchen wir, auf der Grundlage der Vernunft zu erklären, warum Gott Gebete beantworten würde. Das ist aber Nonsens. Gott beantwortet Gebete auf der Grundlage unserer Erlösung. Einen anderen Grund gibt es nicht. Lass uns niemals vergessen, dass unsere Gebete nicht erhört werden, weil wir besonders ernst beten würden oder weil wir besonders leiden, sondern sie werden erhört, weil Jesus gelitten hat. Nicht, weil wir leiden, sondern weil Jesus gelitten hat. Weil unser Herr Jesus Christus durch die Tiefen des Schmerzes bis in die letzte Niederung gegangen ist, als er im Garten von Gethsemane war, weil er hinaufging nach Golgatha, nur deshalb haben wir Zugang zum Heiligtum Gottes. Und das möchte ich euch auch allen mitgeben in einer Zeit, wo vielleicht mancher Prediger ganz groß rauskommt und wo manche sagen, oh, da, ne, ich erlebe das ja beim Heinz, Prediger Heinz dort, fahren die Leute dahin, bringen dort, bringt Väter dahin und so, war ein bisschen beim Hans-Peter damals auch schon so. Der Herr Jesus ist in der kleinsten Hütte, Leute. Der ist in eurer Dorfkirche, der ist in eurer Kleinstadtkirche. Kann der Herr Jesus sein? Wenn die Bibel dort aufgemacht wird und der Herr Jesus zu Wort kommen darf, dann ist der Herr Jesus dort. Und ihr braucht nicht, wer weiß, wohin zu fahren. Es ist bestimmt gut, zur Jumiko zu gehen, aber es ist bestimmt noch dreimal besser, in seinem kleinen Dorf auf Jesus zu hören, an den kleinen Stellen, wo es manchmal ganz unscheinbar ist. Ich habe ein paar Blätter mitgebracht, wo einige Zitate drauf sind. Die lesen wir jetzt alle nicht durch. Ich denke, wenn ihr euch eine Stunde dafür Zeit nehmt, werdet ihr viel Segen davon mitnehmen. Manches bei Oswald Chambers muss man in Ruhe durchdenken. Mein erstes Buch, was ihn verherrlicht, ich habe es bei einer Jahreswechselfreizeit 97, 98 mir am Büchertisch gekauft, habe ich richtig, hoppala, drin rumgemalt, Sachen unterstrichen und so. Ist mir ein ganz, ganz wichtiger Begleiter geworden. Aber manche Sachen musste ich schon dreimal lesen, um sie einmal zu verstehen. Aber es sind tiefe Gedanken, es sind wertvolle Gedanken. Und eine Sache möchte ich auch noch klarstellen. Der Oswald Chambers war in diesem intensiven Gebetsleben niemand, der locker auf Rosen gebettet war. Der Mann, der so viel über Gebetsleben lehrte und so intensiv Gebetsleben lebte, der hatte Jahre, die er dann später in Predigten bezeichnet hat als seine 4 Jahre Hölle auf Erden. Und wisst ihr, was für ihn ganz schlimm war, obwohl er darum gebettelt hat? Er hat Gott 4 Jahre lang nicht gehört. Er hat keine Antworten von Gott bekommen. Und das ist für einige vielleicht ein bisschen scary und dann gibt es also Leute, die sagen, ja, der war halt auch so ein bisschen mystisch drauf und so. Nee, überhaupt nicht. Ich kann euch aus meinem eigenen Erleben sagen, du kannst Leiter von dem Werk sein, du kannst 10 Jahre lang Jumiko vorbereiten, du kannst die größten Namen, Peter Hane, Uli Parzani, Theo Lehmann und so weiter, du kannst mit denen allen per Du sein, du kannst die alle einladen, was weiß ich, kannst alles machen. Und trotzdem kannst du Phasen haben, wo du betest und nichts kommt zurück, wo der Himmel aus Blei ist. Und ich vermute fast, dass es in Brasilien auch manchmal so ist, dass du im Stamm bist und du denkst, Alter, jetzt müsste Gott mal was machen und Gott macht nichts. Und Oswald Chambers hat diese Bücher, alles, was er hier geschrieben hat, das ist einfach so runtergepredigt. Er hat es durchlebt. Und ich will euch das sagen, er hat dann später mal ein Zeugnis gegeben. In diesen 4 Jahren gab es 3 Zeugnisse von Gott. Einmal kam sein Collie-Hund in der Sommernacht, er hat das Fenster aufgemacht, weil es so warm war, kam sein Collie reingesprungen, hat seinen Kopf auf die Knie gelegt und ihn ganz lange angeguckt, minutenlang angeguckt. Er hat sich ganz ruhig verhalten. Der Collie war sonst immer ein bisschen aufgeregt und hat ihn ganz ruhig angeguckt. Dann dreht sich der Collie wieder rum, macht einen Satz auf den Schreibtisch von dort übers Fenster raus. Nachdem er gebetet hatte, Herr, zeig mir deine Liebe. Beim zweiten Mal kam mitten in der Nacht der kleine Junge seiner Vermieter nachts barfuß und im Schlafanzug die Treppe runter, hat die Zimmertür aufgedrückt, wo Oswald Chambers noch am Schreibtisch saß, sagte, Mr. Chambers, I love you, dreht sich um und geht wieder raus und legt sich wieder ins Bett. Nachdem Oswald Chambers gebetet hatte, dass er irgendwie ein Zeichen kriegt, dass Gott ihn noch sieht. Und das Dritte, und das ist ja das Bizarre, du hast dann zum Teil keine Rückantworten von Gott. Trotzdem wurde Oswald Chambers weiter eingeladen. Die Gemeinden wussten, dass er gute Bibel auslegen kann. Die haben ihn da gebucht und dann hat er ja die Sachen im Kalender stehen gehabt. Wer hat denn auch den Mut, sowas dann abzusagen? Ne? Und dann ist er hingegangen und hat dort eine Predigt gehalten, obwohl er in sich selbst ganz große Zweifel hatte. Und plötzlich kommt, während die Predigt geht, eine Tür auf. Ein Mädchen, von dem alle in dieser kleinen Stadt wussten, dass sie geistig behindert ist, kommt rein mit einem Strauß voller verwelkter Blumen, legt die vorne beim Altarraum ab, läuft wieder raus und als er später die Blumen wegräumen will, steht dort ein kleiner Zettel dran, mit Liebe von der dummen Meg. From the dumb Meg. Und das ist alles, wie sich Gott manchmal zeigt und wir denken, ja, Gott müsste mir das zeigen und das zeigen und das zeigen und dann mache ich vielleicht. Und hier ist jemand, der bereit ist, Gott zu dienen, auch da, wo es ganz, ganz schwierig ist. Und ich lade euch dazu ein, dran zu bleiben an den Stellen, wo ihr vielleicht sagt, ich merke in meinem Jugendkreis überhaupt nichts mehr. In meiner Kinderstunde, ich glaube, es ging in meinen Kinderstunden immer nur darum, wann das Spiel losgeht, wo man um die Schokoladentafel würfelt. Die haben nie zugehört, dachte ich. Und heute erlebe ich junge Leute, die sagen, es war so super, Kinderstunde damals, was ich da alles gelernt habe. Und ich sage, nee, du kannst nichts gelernt haben. Du kannst nichts gelernt haben. Doch, Lazarus und, alles wieder da. Hört nicht auf, Gott zu dienen an den Stellen, selbst da, wo es sinnlos scheint. Oswald Chambers, ein Mann, der nach seinem Tod noch viel wirksamer wurde. Chambers hatte keine Angst davor, mit Schwierigkeiten konfrontiert zu werden. Aber er hat schon krasse Sachen miterlebt. Es gab einen Riesenschock in England. 22. September 1914 hat ein einziges deutsches U-Boot, es war eines der ersten, U-9, hat an einem Morgen 3 große englische Kriegsschiffe versenkt. Da sind 1600 Leute ertrunken. in der Nordsee. Und London war geschockt. Und dann schrieb Oswald Chambers in diesen Tagen: Wir sind verängstigt und erschüttert, wenn unsere sozialen Ordnungen zerbrochen werden, wenn tausende Männer getötet werden. Und sicherlich ist es richtig, erschüttert zu sein. Aber wie viele von uns sind in der Zeit von Frieden und Zivilisation auch nur einen kleinen Augenblick erschüttert darüber, wie der Zustand des menschlichen Herzens in seiner Beziehung zu Gott ist? Aber genau das ist es, was Schmerz im Herzen Gottes verursacht, nicht die Kriege und Terroranschläge, die uns unruhig machen. Und vielleicht dürften wir das wieder neu mitnehmen. Wir gucken gerade, oh, Weihnachtsmärkte, hoffentlich ist alles gut gegangen. Ne, hoffentlich passiert nichts. Hey, und zur selben Zeit erleben wir, dass Menschen in die Hölle gehen. Wolfgang Petri Konzert irgendwo mittlerweile längst gedoubelt und dann rufen sie alle Hölle, Hölle, Hölle. Warte mal, in so ein Bierzelt, wo 4000 Leute Hölle, Hölle, Hölle rufen? Was auf dem Wasen so gesungen wird, was auf dem Oktoberfest so gesungen wird, tut dir das noch weh? Gott tut's weh, jedes Mal. Jedes Mal. Tut's dir noch weh? Und vielleicht ist das ein Satz, den wir uns in Europa wieder neu zu Herzen nehmen sollten, dass wir schon schauen, irdischer Terror, schlimm, diese ganzen Unsicherheiten, die da sind. Aber dass wir auch sehen, Gott leidet. Diesen Tagen hat irgendwo jemand gesagt, Gott sei ein Partytier. Das glaube ich noch nicht so richtig. Ich glaube mal eher, dass Gott ein Seelenretter ist. Und ich glaube, dass Gott unglaublich darunter leidet, dass so viele Menschen verloren gehen und auf der anderen Seite so viele davon wissen, dass es ihn gibt, aber das nicht weiter sagen. Ich glaube, Gott leidet darunter. Ich glaube nicht, dass Gott darüber gerade Partys feiert. Und dann sagt Oswald Chambers was, und es ist in meinem eigenen Leben sehr, sehr relevant geworden zur Geschichte der Jünger Jesu mit unserem Herrn am Berg der Verklärung, Markus 9, sagt er was, und das ist schon der Hammer. Er wusste, dass wenn er den Soldaten in Ägypten das Evangelium bringt, die vielleicht im Krieg sterben würden, dass das sehr, sehr schwierig werden wird. Und er hätte es bequemer haben können, wenn er in England bliebe, genauso wie ihr es bequem haben könnt, auf dem Sofa sitzen zu bleiben, wie wir es vor uns gehört haben. Irgendwann kommt das Mammut schon vorbei. Kommt's nicht, ihr sterbt irgendwann. Ne? Aber wie viele Leute gibt's, die ungejagte Mammute in ihrer Trophäensammlung haben, aber immer darüber geredet haben, dass sie es machen wollen? Oswald Chambers schreibt, wir sind für das Tal geschaffen, für das ganz alltägliche Leben. Da haben wir uns zu bewähren. Falsches Christentum bringt uns auf die Berge und da möchten wir gern bleiben. Aber was geschieht dann mit der Welt, die in der Hand des Satans ist? Mancher von uns denkt vielleicht, ach, soll sie doch zur Hölle fahren, mir geht es hier oben ganz gut. Die Träume des Weltverbesserers bewirken lediglich, dass er sich von seinen Mitmenschen fernhält als ein Schwärmer, der sich ausschließlich mit Gipfelerlebnissen beschäftigt. Erlebnisse, die ihm im höchsten Maß ich-bezogen machen. Es ist etwas Großartiges, auf dem Gipfel bei Gott zu sein. Aber wer dorthin hinaufgeführt wird, empfängt zugleich einen Auftrag, anschließend zu den vom Teufel Besessenen hinunterzusteigen und sie zu Gott emporzuheben. Wenn wir es nicht aushalten können, im dämonenverseuchten Tal zu leben, lediglich unter dem Schutz Gottes, und wenn wir die nicht aufheben, die geknechtet sind von der Macht des Bösen, die in uns allen ist, dann ist unser christlicher Glaube nur Theorie. Und ihr könnt mal an die IPM-Stand gehen und zuhören, wie die Indianer in Brasilien leben. Meine Frau hat sich bei einem Kurzzeiteinsatz in Brasilien bei einem Indianerstamm bekehrt, weil meine Frau in Brasilien im Indianerstamm begriffen hat, was Hölle ist, als sie gesehen hat, wie die Indianer dort ihre Toten beerdigt haben. Chambers war inzwischen verheiratet, über seine Frau werde ich gleich noch was sagen, hatte ein kleines Kind, er wusste, dass es schwer wird, wenn er dort nach Ägypten geht, Briten, Australier, Neuseeländer belehrt, die von dort aus in den Krieg ziehen, und er war sich sehr bewusst, dass ein deutlicher Ruf kommen muss. Die wenigsten von uns haben wirklich Glauben an Gott, so sagt er. Was wir so nennen, ist nur ein feierliches Gelöbnis gegenüber unserem religiösen Ich. Wir versprechen, was wir tun wollen, was Gott will. Wir geloben, dass wir ihm treu sein wollen. Feierlich machen wir Notizen und Unterstreichungen mit Farbstiften in irgendwelchen Bibeltexten. Aber kein Mensch kann das je halten. Wir müssen uns beharrlich weigern, irgendetwas zu versprechen. Und uns stattdessen dem Versprechen Gottes überlassen. Uns völlig ihm in die Arme werfen. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Was uns davon abhält, zu ihm zu kommen, ist unsere religiöse Selbstvergötterung. Das ist auch mal ein Knallersatz. Kann man auch mal in Ruhe drüber nachdenken. 12. Oktober 15 geht Oswald Chambers los, entscheidet sich zu gehen. Am 4. November 15 hält er seine erste Predigt in Ägypten vor 400 australischen und neuseeländischen Soldaten. Dieser Dienst ging weiter, er holt Frau und Kinder nach, er dient den Soldaten für 2 Jahre. Am 15. November 1917, also genau vor 100 Jahren und 53 Tagen, ging sein Leben zu Ende. Eine unerkannt gebliebene Entzündung des Blinddarms führte zu Komplikationen und schließlich zum Tod. Im Rotkreuz-Hospital von Kairo starb Oswald Chambers im Alter von 41 Jahren. Viel zu früh weggenommen. Und das Krasse war, alles, was wir hier an Büchern haben, haben wir einer Person zu verdanken. Mrs. Oswald Chambers. Und über die will ich euch auch noch was sagen, weil diese Frau mich mehr beeindruckt. Das ist ein brandneues Buch, kann ich euch nur empfehlen, kam leider erst im Oktober raus. Ihr müsst eh alle ein bisschen Englisch lernen, ne? Habt es gehört, kann nie früh genug anfangen. Englisch ist schon mal nicht schlecht, dann noch ein bisschen Spanisch, Portugiesisch und dann geht's los. Französisch nicht zu vergessen. Und Chinesisch natürlich bei 1,4 Milliarden. Oswald Chambers, ein Mann, der die richtige Frau an seiner Seite hatte. All die Predigten von Oswald Chambers, all seine Aussagen, dieses Andachtsbuch, mein Äußerstes für sein Höchstes, 250 Millionen Mal über die Tische gegangen in all den Jahren, jedes Jahr immer noch 500.000 Mal ausgeteilt. Es gibt amerikanische Universitäten, die bis heute jedem Uni-Absolventen so ein Buch mitgeben. Egal, welchen Glauben er hat, das kriegen alle, weil es gut ist. All das wäre uns nicht erhalten geblieben, wir hätten diese Bücher nie gekriegt, wenn es nicht diese Frau im Leben von Oswald Chambers gegeben hätte, Biddy. Biddy. Eigentlich hieß sie Gertrude, eigentlich hatte Oswald Chambers nur ihre Mutter kennengelernt. Er hatte dort einen Predigtdienst gemacht, also auf eine Tasse Kaffee eingeladen worden bei der Mama. Die Mama hatte ihre Tochter auf einem Schiff nach New York angemeldet, die sollte nämlich in Amerika arbeiten gehen. Und die Mama hat mitgekriegt, dass der Oswald Chambers auch nach Amerika zu einer Missionsreise muss. Und da hat sich die Mama gedacht, damit meine Tochter da nicht so alleine ist auf dem Schiff und nichts verkehrt macht, betreut der sie ein bisschen, der Herr Chambers. Und aus dem Betreuen wurde, man ahnt es schon später, eine Hochzeit. Die Gertrud war ein fleißiges Mädchen in der Schule gewesen. Und sie hatte sich fest vorgenommen, finde ich total abgefahren, sie hatte sich fest vorgenommen, sie wollte die beste Stenoptistin in ganz England werden. Sie hat Stenografie, kennt man immer diese Kurzschrift, diese Stenografie gelernt. Und sie hat immer als Schülerin gesagt, wenn ich mal groß bin und richtig gut bin, werde ich die Privatsekretärin vom Premierminister von England. Das ist mein Berufsziel. Ich werde die Privatsekretärin vom Premierminister von England. Und stattdessen eine Frau, die 250 Worte in der Minute schreiben konnte, hat sie alles mitgeschrieben, was für uns ein Riesensegen ist, weil Oswald gar nicht so viel aufgeschrieben hat. Der hat oft losgepredigt. Und wenn sie das nicht alles stenografiert hätte, hätte es die Bücher gar nicht gegeben. Biddy, der heißt aber eigentlich Gertrude. Wisst ihr, wie es kam? Seine Schwester hieß auch Gertrude und er hat gesagt, er will seiner Frau einen anderen Spitznamen geben, damit man das so gut auseinanderhalten kann, und hat sie BD genannt. Beloved. Disciple, beloved disciple, geliebte Jüngerin. Und jetzt habe ich eine kurze Frage an dich. Suchst du in deinen Beziehungen nach jemand, der oder die so jüngerschaftlich unterwegs ist, dass du ihm zu Recht so einen Namen geben würdest? Oder suchst du nach jemand, der gut aussieht, gut verdient, ein ordentliches Grundstück mit in die Ehe bringt? Für alle, die jetzt schnell mit so einem schwäbischen Satz kommen, wo irgendwie Schönheit und Hektar drin vorkommt, die kurze Auskunft, im Himmel kommt es auf Grundbesitz nicht an. Du musst im Buch des Lebens stehen, nicht im Grundbuch von Reutlingen, Freunde. Buch des Lebens. Erst nach Oswalds Tod begann Biddy, die ja auch noch das kleine Mädchen zu versorgen hatte, das ganze Material zu sichten. 15 Tage nach der Beerdigung hat sie damit angefangen. Noch 1917 kam ein erstes kleines Heft für Soldaten raus und dann das erste Buch Im Schatten der Angst, Ermutigungen für Frontsoldaten. Hat wirklich den Dienst weitergemacht. Die Deutschen haben 1944 eine Bombe auf ihr Haus in England geworfen, ist alles ausgebrannt. Sie hat trotzdem immer weitergemacht. Oswald Chambers hat mal gesagt, wenn ich gefragt werde, ob ich eine Ambition habe, dann die, dass ich irgendwo einmal ehrenhaft erwähnt werde in der persönlichen Beziehung irgendeines Menschen zu unserem Herrn Jesus. Diese Ambition von ihm hat sich millionenmal erfüllt. Oswald Chambers wurde ein Influencer. Ich nenne mal ein paar Namen. Billy Graham, der große Evangelist. My Utmost for His Highest. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Prägendes Buch. Richard Halvorson, Begründer des nationalen Gebetsfrühstücks in den USA. Das sind fast alle Präsidenten gewesen bis jetzt. Bill Bright, ganz alter Mann gewesen, hat lange gedient, hat Campus für Christus gegründet. Bill Bright. Bob Smith und Bill Wilson, das sind die zwei Männer, die anonymen Alkoholiker gegründet haben. Und wer weiß, wie viele Leute aus dem Alkohol rausgezogen haben. Männer, die durch diese Bücher von Oswald Chambers beeinflusst wurden. Ein Influencer Gottes. Warum kam es so? Weil eine Frau sich führen ließ, ihrem Mann nachzufolgen, der sich seinerseits führen ließ. Und die beiden wussten, dass mit dem Tod auf dieser Erde noch nicht alles aus ist, sondern mancher Gottesdienst erst wirklich beginnt. I would die for you. Ich würde für dich sterben, so hat man früher mal gesagt, wenn man jemand unsterblich liebte. Heute dudelt's aus dem Radio, I will dye my hair blonde for you. Das ist ein bisschen was anderes, ne? Ich färbe mein Haar vielleicht blond für dich. Und ich will nicht missverstanden werden. Mir geht's nicht darum, jemand in den geistlichen japanischen Selbstmordwald zu schicken. Mir geht's nicht darum, dass irgendjemand öffentlichkeitswirksam sagt, wie gerne er für den Herrn sterben möchte. Darum geht's mir überhaupt nicht. Aber mir geht's schon darum, wir schicken heute eine junge Frau raus von CFI, die geht nach Kolumbien, nach Medellin, in das Gefängnis, in dem die halbe Drogenmafia von Medellin sitzt. Und jetzt kommen nochmal Guerillas von der FARC dazu. Eine der härtesten Guerillagruppen der Welt, die jetzt ins Gefängnis reinkommen. Und die macht dort Sozialarbeit. Und wir versuchen verzweifelt, einen jungen Mann zu finden, der dort auch mitarbeiten würde. Aber irgendwie fehlen uns junge Männer mit Eiern. Fehlen uns junge Männer mit einer geistlichen Prägung, die ausreichend tief ist, auch in ein risikobehaftetes Umfeld zu gehen. Cojones. Nee, Leute, mir ist wirklich ernst. Wir müssen nichts versprechen, aber verlassen wir uns noch auf Gott. Verlassen wir uns noch auf Gott. Und Oswald Chambers hat es so gemacht, als er gesagt, du musst in deine weise Beerdigung gehen. Du musst mal dein eigenes Ich beerdigen. Und dann geht dein geistliches Leben erst los. Und das eigene Ich muss sterben. Und ich weiß, dass ich jetzt überziehe, aber ich mache es trotzdem. Paulus schreibt, denn ich weiß, dass mir das zum Heil ausschlagen wird. Nach meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen werde an meinem Leib, sei es durchs Leben oder sei es durch den Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und jetzt kommt der Hammer-Teilsatz. Was auch viel besser wäre. Und das will ich dich heute fragen. Wie siehst du dein eigenes Leben? Wärst du bereit, dich gebrauchen zu lassen? Bis in einen Gefängnishof rein, wie das die Simone macht. Oder wie Paulus damals in Rom. Würdest du Briefe schreiben an einzelne Leute, ohne zu wissen, dass sie später mal irgendwo verbreitet werden? Hast du Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein? Oder ist das für dich auf der Erde schon besser? Bisschen Job, bisschen Gehalt, bisschen Urlaub, bisschen Mittelklasse-Leben, bisschen Haus bauen irgendwann, bisschen Kinder. Und das langt dir dann und du merkst gar nicht, dass du dein Leben nicht ausgeschöpft hast. Wärst du bereit, dich so gebrauchen zu lassen wie Oswald Chambers? Oder würdest du das nur tun, wenn du wüsstest, dass deine Bücher hinterher millionenmal gelesen werden? Oder würdest du es ganz in Gottes Hand geben, was er aus deinem Leben macht? Und jetzt bist du dran, dich zu entscheiden. YouTube oder Bibel? Shopping oder Spenden? Job und Karriere oder Berufung? Geld verdienen oder Gemeindedienst? Schotter machen oder Seelen retten? Bist du bereit, ein Mann oder eine Frau nach Gottes Willen zu werden? Willst du dem Gebet den Platz einräumen, der ihm gebührt? Wie denkst du über das Sterben nach und was macht dein Leben aus? Freust du dich eigentlich auf den Himmel, die Gemeinschaft mit Gott? Uli Parzani, vielleicht sagt das heute wieder gerade in derselben Einheit. Alle Christen wollen den Himmel, es will bloß niemand sterben, dorthin zu kommen. Ja, aber hin wollen dann letztendlich alle. Wie viel von deinem Leben soll Gebetsleben sein? Wärst du bereit, ein Influencer für andere zu werden? Selbst wenn dich das dein Leben kostet, zumindest das bisherige, weil Gott dich woanders haben will. Holger hat es vor uns im Zeugnis gesagt, wie willst du von Gott lernen, wenn du nie deine Wohlfühlzone verlierst? Bei mir in meinem Arbeitszimmer hängt eine Karte. Great things never came from comfort zones. Great things never came from comfort zones. Große Sachen sind noch nie aus Komfortzonen gekommen. Die Losung für morgen, Montag, 8.1., steht bei Psalm 146, Vers 4. Des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Ich weiß nicht, was du für Pläne hast. Ich kann auch dein Leben nicht leben. Ich kann nur hier und heute versuchen, dich zu beeinflussen. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Für mich hat dieses Buch ganz viel ausgelöst. Ich habe mir vorgenommen, dass ich so ein Leben leben will. Irgendwann ist mein Leben aus. Und deins auch. Und dann wird Gott entscheiden, was wertvolles Leben war. Oswald Chambers hat ein wertvolles Leben gelebt. Biddy, seine Frau, auch. Und du? Amen.